Deutschlandfunk, Informationen am Mittag.
Bei mir im Studio ist jetzt Luisa Mayer aus der Redaktion Religion und Gesellschaft und sie verfolgt die Zeremonie hier mit mir vom Studio aus. Was ist Ihnen aufgefallen?
Diese Trauerfeier war ein gewaltiger, riesiger Staatsakt, muss man so sagen. Also ein Begräbnis in so einem Ausmaß gibt es ja sonst eigentlich nur, wenn die Queen verstirbt. Es waren wichtige Religionsführer da, sogar aus der russischen orthodoxen Kirche, die ja eigentlich ein relativ schwieriges Verhältnis hat zur römisch-katholischen Kirche. Es kamen Staatsoberhäupter aus 150 Ländern und mindestens 130 ausländische Delegationen. Besonders geachtet habe ich jetzt natürlich auf Trump und Zelensky. Die haben sich jetzt zum ersten Mal getroffen, nachdem Zelensky die USA besucht hat und Trump dort ihn ja so massiv vor den Kopf gestoßen hat, indem er ihn aufgefordert hat, doch dankbar zu sein. Die haben sich jetzt wohl auch vor der Trauerfeier getroffen. Kleine Stilkritik. Auffällig war, dass Trump im blauen Anzug kam statt im schwarzen Anzug, hat sich eben dadurch auch nicht an das Protokoll gehalten. Er musste sich auch mit einem Platz in der dritten Reihe begnügen, weil die Länder nach französischem Alphabet geordnet sind und die États-Unis kam dann eben nicht ganz vorne. Zelensky kam nicht im Sakko, sondern in einer schwarzen Jacke, im selben Schnitt, so ein bisschen wie seine Armeehemden, aber ohne Krawatte. Ich finde diese ganzen Bilder aus Rom von den Kardinälen, die dem Sarg hinterhergehen, alles ist wahnsinnig durchchoreografiert. Das zeigt, es ist eben eine gewaltige Inszenierung. Und diese Inszenierung steht auch in einem gewissen Widerspruch zu dieser Erzählung vom bescheidenen Papst, dem Papst, der sich ja ganz unermüdlich für die Armen einsetzt. Das hat der Kardinal Re in seiner Predigt auch nochmal unterstrichen. Franziskus hat sich zwar in einem schlichten Holzsarg bestatten lassen und immer wieder gesagt, er will das Begräbnis eines Hirten und Jüngers und nicht das eines mächtigen Mannes dieser Welt. Aber wenn man diese Bilder sieht und die Beerdigung, dann sieht man eben doch, es ist einer der mächtigsten Männer der Welt gewesen.
Ja, jetzt ist die letzte Papstbeisetzung ja gar nicht lange her. Benedikt XVI., der emeritierte deutsche Papst, starb Silvester 2022 und wurde kurz danach im Januar 2023 dann von Franziskus beerdigt. Wie vergleichbar sind diese beiden Ereignisse?
Die Beerdigung von Benedikt XVI. War äußerst ungewöhnlich, dass ein Papst einen anderen Papst beerdigt. Die beiden hatten ja auch eine sehr schwierige Beziehung. Franziskus hat von Benedikt die ganzen Finanzskandale geerbt, eben auch die Missbrauchsaufarbeitung und hatte auch sein ganzes Leben als Papst quasi einen weiteren Papst im Nacken, der einen ganz anderen Stil verfolgt hat. Und Benedikt wurde auch von den Reaktionären und Traditionalisten in der Kirche immer wieder instrumentalisiert, um gegen Franziskus und seine ersten Reformbemühungen zu hetzen. Also die hatten kein einfaches Verhältnis und natürlich auch einen ganz unterschiedlichen Stil. Franziskus, ja, der charismatische, Benedikt, der trockene Theologe. Benedikt wurde auch ganz klassisch in der Krypta des Petersdomes beerdigt, auch mit einem recht schlichten Grab, mit einer Marmorplatte im Boden. Franziskus wollte das nicht. Der wird eben heute in seiner Lieblingskirche in Rom begraben, Santa Maria Maggiore, außerhalb der Mauern des Vatikans.
So, und jetzt stellt sich die Frage, wer folgt auf Franziskus? Wieder ein konservativer Theologe à la Benedikt oder jemand, der den Kurs des verstorbenen Papstes fortsetzt? Lässt sich aus den letzten Tagen schon was herauslesen?
Man kriegt schon so ein bisschen mit, wie die Kardinäle sich in Stellung bringen. Also zum Beispiel der als sehr konservativ geltende Kardinal Müller, der gilt jetzt nicht als besonders chancenreich, aber er hat zum Beispiel klargemacht, für ihn ist dieses Kapitel Franziskus jetzt vorbei, hat Franziskus auch nochmal kritisiert. Und dann gibt es aber eben auch die Kardinäle, die Franziskus Kurs fortführen wollen, etwa der Italiener Matteo Zuppi. Er hat gesagt, Franziskus sei es um eine Kirche gegangen, die den Menschen versteht und umarmt, das weise weiter den Weg.
Wie laufen jetzt die kommenden Wochen bis zum Konklave ab?
Die sind absolut entscheidend, denn die Kardinäle treffen sich eben, lernen sich kennen und diskutieren, was muss ein neuer Papst mitbringen. Es heißt auch, dass eine Rede von Bergoglio beim Vorkonklave 2013 den Ausschlag gegeben hat. Er hat in dieser Rede darüber gesprochen, dass die Kirche zu sehr mit sich selbst beschäftigt sei, dazu aufgerufen, dass die Kirche an die Ränder der menschlichen Existenz gehen soll. Also da wird schon sehr, sehr viel ausgeknobelt. Und was eben auch passiert, die Kardinäle werden komplett durchleuchtet, denn die römisch-katholische Kirche kann sich natürlich überhaupt nicht leisten, dass kurz nach der Papstwahl ein Skandal aufploppt und irgendwie klar wird, ein Mensch, der hat irgendwie beim Missbrauch vertuscht oder was auch immer. Da ist ja alles Mögliche denkbar.
Jetzt habe ich gerade gesagt, die kommenden Wochen bis zum Konklave, aber so lange dauert es gar nicht. Eigentlich müsste man sagen, die kommenden Tage.
Die kommenden Tage, genau. Ja. Also 15 bis 20 Tage nach dem Tod des Papstes beginnt das Konklave. Wann genau ist noch nicht klar, aber das bedeutet, ja, am 5. Mai, sag mal frühestens, könnte es losgehen mit dem Konklave.
Danke, Luisa Meyer aus der Redaktion Religion und Gesellschaft.